Was haben wir denn gesehen?
Nix.
Haben wir Sneak gesehen?
Nein.
Oh, das ist aber schön.
Ja, pünktlich zur 250. Ausgabe.
Oh, geil. Da haben wir ja gleich was Besonderes. Was für ein Film lief denn?
Ja, woher soll ich das wissen?
Das ist ja geil. Wir wissen ja echt gar nichts. Hm. 50 heißt die 250. Folge des Sneakpots und es unterhalten sich Robert Krüger.
Das wäre dann ich und Christoph Perner.
Hallo. Und um 2.50 soll es auch gehen, nämlich um 250 Folgen Sneakpot.
Ja.
Robert, was haben wir gehört?
Wir haben 250 Mal Filmkritik gehört, würde ich sagen. Und das Chaos geht weiter. In dieser Folge.
Mhm.
Das Chaos.
Nur die Filmkritik geht nicht weiter.
Nur die Filmkritik setzen wir einfach mal aus für eine Folge.
Eben, weil das so schön ist, weil wir so viele andere Themen haben.
Genau. Nee, wir werden schon Filme kritisieren, aber wir waren nicht in der Sneak. Schande auf uns. Wir könnten jetzt auch so eine Ausredenparade anfangen. Irgendwer war verreist und ich hatte einen Termin am nächsten Tag und bla bla.
Wir haben es ganz bewusst gemacht, weil wir wussten, die 250. Folge, da brauchen wir den Platz für anderes.
Da brauchen wir keinen Film. nee, haben wir natürlich nicht. Wäre jetzt auch alles geflunkert, ist aber auch wurscht. Wir waren nicht in der Sneak.
Genau.
Gegeben hat es Parada, ein serbischer Film oder zumindest ein Film, der in Serbien spielt.
Irgendwie mit Gangstern und mit Schwulen, oder?
Ja, mit einer Gay Parade irgendwo in Serbien und Problemen, die das aufwirft und so weiter und so weiter. Wollen wir uns jetzt nicht tiefer reinstürzen, weil wir auch gar nichts darüber wissen. Wir haben es ja nicht gesehen. Deshalb ja. Sprechen wir heute über andere Filme, denn wir haben andere Filme gesehen. Leider mehrheitlich alt. Aber egal, wir werden ein bisschen über Filme plaudern und wir werden danach, ihr kennt das, wenn Christoph und ich hier zusammen podcasten, wir werden ein bisschen abschweifen.
Vor allem geplaudert.
Genau. Insofern Pech für die Leute, die jetzt eine aktuelle Filmkritik erwartet haben.
Ja, wobei, du hast einen sehr aktuellen Film.
Ja gut, aber der ist ja jetzt,
der ist jetzt durch.
Der ist jetzt gelaufen im Fernsehen, ja. Nee, also womit wollen wir anfangen?
Mit Trinken.
Mit Trinken, die Droge der Wahl. Was hast du am Start?
Ich trinke Metaxa 12 Sterne Grand Olympian Reserve.
Das klingt verlockend. Ich trinke heute aber mal keinen Alkohol. Mir geht es irgendwie gerade magen-darm-technisch nicht so gut. Weshalb ich ein, also ich weiß nicht, es drückt ein wenig und ich wollte jetzt da keinen Alkohol draufschütten. Ich habe Magen-Darm-Tee.
Mhm.
Und dann habe ich hier noch zwei angefangene Flaschen. Einmal Clubmate, wo noch ein winziges Schlückchen drin ist.
Ih, abgestandene Clubmate.
Nee, ist nicht abgestanden. Habe ich vorhin beim Kleiderschrank aufbauen getrunken. Ist noch nicht so lange her.
Du meinst dieses Gestell, was du Kleiderschrank nennst?
Du verspottest hier mein Kunstwerk, ja?
Also diesen Kleiderschrank müsst ihr euch so vorstellen. Das sind zwei Stangen, die den Boden mit dem, also vertikal den Boden mit der Decke verbinden und dann ist eine Stange, die die beiden verbindet, horizontal, wo dann die Kleiderbügel dranhängen. Das ist der Schrank.
Nein. Über der Kleiderstange ist ja noch ein Brett dazwischen, wo man Sachen drauf ablegen kann und unten gibt es noch einen Schubladenkasten. Das Ganze gibt es bei Ikea zu kaufen und es hört auf den Namen Stolmen.
Und, wie? Stolmen?
Stolmen. Und wenn man es korrekt aufgebaut kriegt, dann...
Was dir natürlich nicht gelungen ist.
Das mir natürlich jetzt schon zum zweiten Mal gelungen ist, weil das ist die zweite Wohnung, in der das Ding steht. dann kriegt man das große IKEA-Diplom verliehen. Von wem weiß ich nicht.
Das ist so schwer, oder
das
was?
Das ist scheiß schwer.
Diese drei Stangen und
nein,
das
nein,
eine
nein, nein,
Brett
du musst aufzubauen. Diese, du musst diese Stangen zwischen Boden und Decke verschrauben und verspannen und so weiter. Und die müssen nachher im Abstand...
Ach so,
exakt den richtigen Abstand stehen. Und während du da lustig Löcher in die Decke bohrst und das alles aufbaust.
Ach, das wird in die Decke gebohrt?
Das wird in die Decke gebohrt und das kannst du theoretisch auch in den Fußboden bohren, aber eigentlich brauchst du es nur in die Decke zu bohren. Mhm. Und unten kommt dann kommt das mit so einer Spannungsschraube, drückt sich das dann so auseinander und verspannt sich zwischen Decke und Boden. Mhm. Und ja, und wenn du dann stehen diese ganzen Stangen und das Ding wird ja noch weiter gebaut, da geht ja noch, kommen ja noch ein Segment nebendran. Und dann kannst du nur hoffen, dass du es richtig gemacht hast. Und diese Stangen müssen natürlich lotrecht, also hier schön senkrecht und so mit Wasserwaage, hast du nicht gesehen. Und am Schluss hältst du dann deine Kleiderstange dazwischen und merkst, dass dir irgendwie 6 mm fehlen, damit die beiden Löcher übereinander passen. Dann hast du die Löcher an der falschen Stelle gebohrt.
Oh, das ist ärgerlich.
Insofern, ja. Dass...
Das dir nicht passiert?
Das ist mir nicht passiert. Das muss man... Also muss man so ein bisschen vorher überlegen, was man wohin tut. Ansonsten kann das zu größeren Wutanfällen führen. Aber ich bin heute noch ein bisschen... Also ich habe auch einmal irgendwas durch die Wohnung geworfen, aber ist ja alles irgendwie im Rahmen abgelaufen. So.
Sehr gut. Mhm. Ja, was hast du denn im Fernsehen gesehen heute?
Heute habe ich gerade eben Tatort geguckt. Wir nehmen das hier am Sonntag auf. Der Tatort ist gerade rum, weshalb das total clever ist, jetzt hier um 23 Uhr Clubmate zu trinken. ja, der Tatort mit Mommsen, Oliver Mommsen und Sabine Postel als die Bremer Tatortkommissare.
Ja.
In einer Folge, in der eine Geiselnahme auf einem kleinen Landgasthof passierte. Und der Geiselnehmer wurde gespielt von Dennis Moschito, den wir alle schon in vielen Kinofilmen gesehen haben. Und eigentlich sehe ich den Kerl immer ganz gerne.
Ah, ja, hier, das mit den, hier, wo die nach in die Türkei reisen und er der Spießer ist, oder? Wo die ganze Familie, wie hieß das? Ah, Germania. Grandioser Film war das.
Genau, ich glaube, das war das. Den habe ich aber damals nicht gesehen. Aber ich meine, dass er das ist, ja.
Er mit Petra Schmidt-Schaller verheiratet ist. Und sie ist so wahnsinnig, ja, alles in Ordnung, super cool. Und er ist so der klassischste deutsche Spießer, den man sich vorstellen kann.
Ja, und auch sonst, den sieht man ja immer wieder. Der ist ja irgendwie, immer wenn sie irgendwo einen brauchen, der einen türkischen, ausländischen Mitbürger spielt oder sowas, dann ist das jetzt neuerdings Elias Mbarek oder es ist halt Dennis Moschito. Und Chico hat da, glaube ich, auch mitgemacht, oder?
Ja, genau.
Und die zweite Gangsterrolle, und das fand ich ja fast noch cooler, war Ferris MC.
Oh nein. Sieht der immer noch so bekifft aus, wie er früher aussah?
Nee, er sieht jetzt aus wie ein, er ist ein bisschen dick geworden und er hat sich einen schönen Bart wachsen lassen, der so einen leichten Rostbraun-Rotton hat. Mhm. Und ja.
So wie wenn du dir einen Bart wachsen lässt?
Ja, genau so. Weshalb ich meinen nie so lang werden lasse, wie er sein. Das habe ich ausprobiert, das mache ich nicht mehr. Ja, ich weiß nicht, er war jetzt neulich auch bei Roche und Böhmermann zu Gast, wo er ein bisschen gequasselt hatte, habe ich auch gedacht, Mann, alt bist du geworden, dick bist du geworden. Und ein bisschen seriös ist er wohl auch geworden, ne? Nachdem Charlotte Roche ihm angeboten hat, nach der Sendung mit ihm schlafen zu wollen. Und er gesagt hat, er sei glücklich verheiratet und würde das dankend ablehnen. Dachte ich mir, Alter, was ist denn mit dem Rock'n'Roll passiert? Was ist denn da los?
Tja, könnte ich dir erklären. Bin auch verheiratet.
Tja, aber du warst kein Hip-Hopper, der permanent drauf war.
Das sagst du.
Das behaupte ich jetzt einfach so. Naja, egal, wie auch immer. Jedenfalls, die beiden haben diese Entführer, hätte ich jetzt beinahe gesagt, diese Geiselgangster, also eigentlich war deren Plan, wir rennen da mal rein in so eine Hochzeitsgesellschaft, deshalb, der hieß Hochzeitsnacht, da musste ich auch gleich an dich denken. Mhm. Und die haben da geheiratet, das war die Hochzeitsfeier nach der Hochzeit, in so einem kleinen Landgasthaus, offensichtlich auf einem Dorf, und die ganzen Gäste und das Hochzeitspaar auch, die waren alle aus diesem Dorf, in dem das stattfand. Und hier die beiden Tatortkommissare waren beide als Gäste geladen. Wie das genau kam, weiß ich nicht. Ist auch egal.
Großer Zufall?
Ja, nee, ich glaube, die einen kannte einen, der einen kannte oder irgendwie so.
Aber es war jetzt nicht so, dass der dort Geiseln genommen hat, weil er wusste, dass da die Kommissare sind, oder?
Nein, im Gegenteil. Er hat dort Geiseln genommen, weil er wusste, dass er es auf diese Hochzeitsgesellschaft abgesehen hat. Am Anfang sieht es dann so aus, als ob die einfach nur da auf dem Dorf irgendwo, wo weit und breit keine Polizei hinkommt, eine Hochzeitsgesellschaft überfallen, weil da natürlich immer viele Umschläge mit Geld sind und alle Leute tragen ihren teuersten Schmuck und so weiter.
Ganz schlechte Idee.
Und dann räumen die das ab und packen alles in die Tasche und hauen dann irgendwann ab. Aber das mit dem Abhauen funktioniert schon nicht so richtig. Also irgendwie verrammeln die am Anfang diesen gesamten Gasthof, in dem sie überall alle Rollläden runterlassen, alle Fenster und Türen versperren und so und die Telefonleitungen kaputt hacken. Das ist so ein bisschen der unrealistische Teil, weil der ursprüngliche Plan lautet eigentlich rein, raus, weg. Aber dazu brauche ich eigentlich nicht alles verrammeln und verriegeln und mit Ketten zuhängen und so.
Ja, und warum machen die das?
Der Trick ist dann, dass der eine, Dennis Moschito, 9 Jahre im Knast gesessen hat für den Mord an einem Mädchen, das aus dieser ganzen Hochzeitsgesellschaft und Clique so ursprünglich mal Teil war, vor Jahren umgebracht wurde. Und er damals schuldig gesprochen wurde und 9 Jahre in den Knast gegangen ist. Und jetzt ist er wieder raus aus dem Knast und jetzt überfällt er diese Gruppe und setzt die unter Druck mit vorgehaltener Waffe, um aus dieser Gruppe raus zu erpressen, wer ihr wirklicher Mörder ist, weil er weiß, dass er es nicht war. Mhm. Und die glauben ihm natürlich nicht. Für die ist alles so, du bist der Mörder und so. Er gibt sich dann relativ schnell zu erkennen. Die Ferris-Figur ist total überfahren, weil die wusste von dem ganzen Plan nichts und dachte wirklich, es geht einfach nur um Überfall, wo es heißt, Kohle her und ab dafür. Und dann hast du die ganze Zeit diesen Konflikt zwischen den beiden Gangstern, die beide was Unterschiedliches von diesem Überfall wollen. Und du hast die Figur von dem Ingo, Oliver Mommsen, also dem Tatortkommissar, der irgendwie gerade mit dem Hund draußen war, als der Überfall passiert ist und dann irgendwie draußen rumläuft und nicht mehr reinkommt. Und du hast die Kommissarin, die mit in der Gruppe drin ist und dann natürlich irgendwann auch rauskommt, dass sie von der Polizei ist, was dann dazu führt, dass sie erstmal nicht den besten Stand bei den Gangstern hat und dann später aber doch. Und dann ermitteln die da halt irgendwo, muss ja in dieser Gruppe, weil das fast das gesamte Dorf ist, muss ja der eigentliche Mörder sein, der vor 9 Jahren die umgebracht hat.
Ach so,
hat.
Die rollen dann praktisch den alten Fall
auf. Die rollen dann da innen drin den alten Fall auf.
Die Geiselnahme ist dann praktisch nur die Kulisse.
Richtig.
Aha.
Und der ist spannend, also der irgendwie hat der natürlich dann außen die übliche Geiselnummer, wenn dann er draußen es endlich mal schafft, eine funktionierende Telefonleitung und ein Handynetz zu finden, ruft er die Polizei an, was er die ganze Zeit schon versucht, das klappt am Anfang die ganze Zeit nicht, weil die haben die Telefonleitung von dem ganzen Dorf weggehackt und sein Handy funktioniert dann nicht und irgendwann rückt dann natürlich das SEK an und dann geht Ferris mal raus und fordert 500.000 Euro und einen Panzer. Nee, es war jetzt ein Scherz, ein Panzer hat er nicht gefordert, aber da haben wir uns ein bisschen geärgert. Nach seinen alten Songtexten hätte er an der Stelle so als kleinen, das hat Daniela gemeint, es wäre eigentlich cool gewesen, wenn er an der Stelle gesagt hätte, wird dann gefragt, was wollen Sie denn für ein Auto, ein PKW, ein Transporter oder ein Geländewagen? Und wenn er da so als kleiner Wink mit dem Zaunfall für die alten Ferris MC-Fans gesagt hätte, dass er einen Panzer gerne hätte, hätten wir es lustig gefunden. Aber
warum? Ich bin kein großer Ferris MC-Fan.
Das ist in einem seiner Songtexte drin.
Aha.
Und ja, hat dann aber nur gesagt, eins, was fährt. Fand ich ein bisschen schade. Das wäre so die Stelle für so ein Ferris-Gag gewesen. Aber gut, egal. Jedenfalls.
Da wusste wahrscheinlich der Drehbuchautor zu wenig von Ferris.
Ja, oder sie wollten halt nicht so einen plumpen Gag machen. Ist ja auch wurscht. Jedenfalls die Sache war spannend. Die war irgendwie lustig inszeniert auch, weil die Kommissarfigur, die draußen rumgetapst ist, der ist dann noch in den Fluss gefallen, ist dann ohne Hose rumgelaufen und ist immer wieder der Hund abgehauen und das war so ein bisschen Comedy da draußen und er hat immer so wirklich einen spektakulären Wutanfall, den man ihm auch wirklich abgenommen hat, nach dem anderen bekommen, weil irgendwie alles schiefgegangen ist, was er versucht hat. Und innen drin war es vollkommen ernst und spannend. Und ja, fand ich einen schönen Tatort. Gibt's jetzt noch, wenn dieser Sneakpot hier erscheint, jetzt Dienstag früh, könnt ihr das in der Mediathek noch runterladen und anschauen. Insofern ist das jetzt ausnahmsweise mal eine Tatortbesprechung, wo noch nicht alles zu spät ist.
Nur halt nicht mit dem iPad.
Das ist ja dein Problem.
Ja, blöde Sache ist das.
Tja. Ja, das war der Tatort von diesem Sonntag. Was hast du gesehen?
Sehr schön. Ich habe einen etwas älteren Film gesehen, den ich damals verpasst hatte, den ich damals gern gesehen hätte, wo wahnsinnig viel Plakate bei uns immer in der Sneak hingen und so, nämlich diesen Superman-Film von vor ein paar Jahren, Superman Returns.
So viele paar Jahre sind das noch gar nicht, oder? Ist das schon so lange her?
Ja gut, der kam jetzt im Fernsehen.
Also. Ja, erzähl mal, ich guck mal gerade nach.
Ich weiß schon nicht mehr, wie der Hauptdarsteller heißt, aber der Bösewicht wird von Kevin Spacey gespielt und die Lois Lane von Kate Bosworth.
Bosworth.
Die ich ja abscheulich hässlich finde, aber gut, das ist Geschmackssache. Und der ist echt richtig scheiße.
Also du hast recht, es sind tatsächlich ein paar Jahre, es war 2006.
Ah, oh, das ist schon ganz schön viel. Ich hätte nicht gedacht, dass er so scheiße ist. Also ich bin schon noch nie ein großer Fan von Superman gewesen, weil ich einfach diese Figur langweilig finde, weil es die Konflikte, die der ausficht, die sind halt so arg konstruiert und im Endeffekt ist er halt doch völlig übermächtig und ist halt immer der große Macker. Und auch in dem Film jetzt, ja, er muss sich immer wahnsinnig produzieren und so. Hat einen super fiesen, super Bösewicht als Gegner, der auch ja zu sehr eine Karikatur ist. Lex Luthor, genau. Der einfach nur eine Karikatur ist und es ist einfach alles in den Nummer zu übertrieben und es hat mich gar nicht berührt, also wirklich gar nicht. Es hat mich großteils eigentlich geärgert. Und auch der Kevin Spacey, der fragt, also ich habe mich immer gefragt, so, warum tut er sich das an, diesen Scheißfilm mitzuspielen? Also ganz schlimm. Ich fand es ganz schrecklich schlimm. Langweilig und peinlich.
Okay.
Weiß nicht. Weiß
ist das jetzt so irgendwie, so wie die alten Batmans früher, die so schlecht waren? So, also albern irgendwie, oder?
Ja, auch albern. Aber auf der anderen Seite, die alten Batmans, die waren ja in erster Linie albern, ne? Und der war aber in erster Linie pompös. Der wollte eher so wie, ja, die Avengers oder diese Transformatoren-Filme. Wie heißen die? Doch, Transformers
ja.
So, also
ich klicke gerade so auf der...
Ultra pompös, gell? Aber dann halt albern.
Klicke gerade auf der IMDb durch die Fotos und sehe ganz viele Bilder mit so Charakter-Kopfaufnahmen von Kevin Spacey. Die sehen alle geil aus. Hat er hier ja, auf dem einen so einen hellen Mantel an und steht irgendwie im totalen Siff. Irgendwie sieht das cool aus.
Ja, das dachte ich nämlich damals auch. Eben, wie gesagt, ich war ja kein Superman-Fan, aber die Promotion fand ich auch so interessant. Da habe ich gedacht, oh, vielleicht muss ich doch Superman mal noch eine Chance geben. Ich fand auch damals diese Serie mit Terry Hatcher, wie hieß die? Lois und Clark.
Ja.
Hat mich auch nie so richtig berührt. Weiß nicht, diese Geschichte, die ja.
Terry Hatcher, was macht die eigentlich heute? Die war ja heiß damals.
Desperate Housewives.
Ach, siehst du, das gucke ich nicht. Ah,
ich meine, wir kennen sie wahrscheinlich eher noch aus MacGyver.
Was, echt? Da war die auch drin?
Ja, da hat die auch mitgespielt.
In welcher Staffel? Irgendwo später dann, oder?
Die taucht immer wieder auf. Das war so eine alte Freundin von Angus. Und
bist du hier gleich Fachwissen blicken?
Und die tauchte immer mal auf und die hatte so einen albernen Namen. Ich glaube, die hieß die auch Penny oder so. Ich glaube, die ist Penny. Und es wurde nie so klar, woher die sich wirklich kennen und warum die sich so gut kennen. Aber es war so praktisch die einzige alte Freundin, so, die er hatte.
Jetzt habe ich eins von diesen Superman Returns Bildern vor mir, von dem Hauptdarsteller Brandon Routh.
Oh, auch so austauschbar.
Auf dem Foto sieht er aus wie Ashton Kutcher in seinem, in seinem Zivilanzug hier. Also nicht als Superman, sondern als, wie heißt er? Clark? Nee, doch.
Clark Kent, ja.
Clark, genau.
Ja, auch diese Geschichte. Ich meine, das ist ja zum Teil sehr ähnlich wie bei Spider-Man, gell? Also er arbeitet in einer Agentur, geht irgendwie um Fotos machen und keiner erkennt ihn. Gut, bei Spider-Man ist es noch nachzuvollziehen, weil da hat er die Maske an, wenn er Spider-Man ist. Und hier ist es aber eben so albern, gell? Weil die haben alle Superman schon gesehen und da hat er halt zurückgegelte Haare und wenn sie dann mit ihm zusammen irgendwie in der Agentur sitzen, dann erkennen sie ihn nicht, gell? Also das kann man sich ja irgendwie erklären oder so, aber ich finde das doof.
Es ist wie bei Batman, wo man sich immer fragt, wie das geht, dass sie ihn mit dem halben Gesicht nicht erkennen. Also wenn ich mir das halbe Gesicht zuhalte, erkennt ihr mich trotzdem alle.
Ja, und hier ist halt das ganze Gesicht, gell? Es ist wirklich das ganze Gesicht. Er zieht nur eine Brille auf und hat eben wuschelige Haare, im Gegensatz zu zurückgegelten Haaren, wenn er keine Brille auf hat. Also so.
Die eigentliche Frage ist doch, wie kriegt der, wenn er sich zurückverwandelt, das Gel so schnell aus den Haaren?
Ja, genau.
Das Gel reinkriegen ist ja kein Problem, aber raus.
Ich glaube, der Grund, also ich bin da kein Fan von, deswegen ist es so alles sehr vage. Also ich kann mir vorstellen, das ist ja einer der ältesten, oder sogar mit der älteste Comic von Marvel, soweit ich weiß.
Wenn du das sagst. Ich lehne mich da nicht aus dem Fenster.
Also mir kommt so vor, das ist so, so mittlerweile würde man Comics anders schreiben, so oder in den letzten so und so vielen Jahrzehnten. Und das ist einfach noch so, das war dann noch okay. Das wurde so, als Superman entstanden ist, da wurde es noch so hingenommen, dass der eben dann nicht erkannt wird. So ist das halt, ja. Und ja, dass der so übermächtig ist und dass eigentlich da der Konflikt ein bisschen fehlt. Oder dass der einzige Konflikt ist, dass er ein wahnsinnig fieser, super Bösewicht ist. Ja, das hat er eben auch ausgereicht. Später wurden die Superhelden dann doch vielschichtiger. Aber jo, ich lehne mich da jetzt auch aus dem Fenster, weil ich nicht genau weiß, von wann Superman ist. Aber mir kommt es so vor, als wäre es sehr alt.
Okay. Willst du da Punkte geben, oder?
Ganz wenig.
Okay. Ich sag dir jetzt nicht, wie viele er in der IMDb hat. Das beeinflusst dich nur.
Hat er auch wenig, oder was?
Nee, sag ich dir nicht. Erst wenn du Punkte gegeben hast.
Okay, ich gebe 3.
Okay, in der IMDb hat er 6,3.
Das ist, glaube ich, auch nicht viel, gell?
Für die IMDb ist das, ja, obwohl, es ist halt Mittel, ja, 6 ist Mittel und das ist, glaube ich, auch für die IMDb so Mittel. Da werden wahrscheinlich so ein paar Fanboys sein, die dem Ding 9 und 10 gegeben haben und dann gibt es ganz, ganz viele Masse dagegen. Ja. Die dem irgendwie 3 Punkte, wie du.
Ich habe gerade mal nachgeschaut. Also Superman ist von 1930 oder aus den 30ern und Spider-Man ist aus den 60ern. Also es ist tatsächlich so, dass das einer der älteren ist.
Ja, klingt plausibel. Gut, ich habe auch was gesehen. Captain America
ist so auch so was Altes.
Du hast
Captain America ist aus den 40ern. Das scheint tatsächlich einer der ersten überhaupt zu sein, der Superman. Also ich habe nicht totalen Unsinn geredet, da bin ich froh. Okay, was hast du noch gesehen?
Ich habe einen alten Steven Soderbergh-Film geguckt. Der kam auch kürzlich im Fernsehen auf ProSieben. Insofern, vielleicht hat ihn der ein oder andere unserer Hörer auch gesehen. Mhm. Es handelt sich um Der Informant mit Matt Damon.
Entschuldigung. Da habe ich gestern auch reingeschaltet, ja.
Man muss das so sagen, glaube ich.
Ich habe dann aber wieder weggeschaltet, weil es mir zu Amen nicht war.
Hast du gut dran getan. Ich bin mit diesem Film nicht warm geworden. Also kurz zur Story. Mhm. Es geht um einen Typen, der arbeitet bei einer Firma, die stellen Lysin her, was irgendwie so ein komisches Enzym aus Maisstärke oder so. Er ist Lebensmittelchemiker, Biochemiker.
Lysin, ist das nicht eine Aminosäure?
Von mir aus ist das auch eine Aminosäure.
Ja, vielleicht irre ich mich. Mann, heute gebe ich immer so Halbgares von mir. Das wird irgendwann in die Hose gehen.
Ja. Jedenfalls, also die stellen das her aus Maisstärke und verkaufen es.
Ist eine Aminosäure, yes!
Gut, dann ist es eine Aminosäure. Ist mir noch wurscht.
Ja?
Ist mir
Wumpe. Okay.
Jedenfalls, das ist irgendwie wichtig für die Nahrungsmittelproduktion, wird irgendwie verkauft und überall eingesetzt. Mhm. Und er ist da irgendwie ein relativ hohes Tier. Also er kommt so aus der technischen Seite und geht dann aber so langsam ins Kaufmännische über. Verdient offensichtlich ganz gut. Wohnt mit Frau und Kind in einem größeren Haus und besitzt irgendwie 3 Autos, fährt Porsche und alles prima. Mhm. Und jetzt kriegt er so langsam mit, dass da irgendwo Sachen krumm laufen, dass da Preisabsprachen zwischen größeren Konzernen stattfinden, in die er auch verwickelt wird, wo er irgendwie mit dran arbeiten soll. Und dann gibt es irgendwie ein Problem mit einem Virus in der Fertigungsstraße, die irgendwie die Sachen da kontaminiert und da wird dann auch irgendwas unter den Tisch gekehrt und jedenfalls irgendwie kommt er dazu, mit dem FBI zusammenzuarbeiten und lässt sich darauf ein, dem FBI da Informationen zuzuschustern, weil er das nicht richtig findet, was da passiert. Und wird dann vom FBI unter Druck gesetzt, immer mehr Informationen zu liefern und immer besseres Beweismaterial zu liefern, weil das reicht nicht, das reicht nicht, das reicht nicht, wir brauchen mehr, wir brauchen dies, sie müssen ein Mikro tragen, wir geben ihnen eine versteckte Kamera mit, etc. pp. Und er verstrickt sich immer mehr in so ein Lügengebäude, wobei ich muss jetzt vorsichtig sein, was ich verrate, wenn Leute den Film noch gucken wollen. Also er gibt dem FBI, was es will. Er stellt sich als Informant manchmal ein bisschen dämlich an, wenn er dann irgendwie so, es sind auch die Szenen, die im Trailer drin sind, Wir haben den Trailer damals auch immer in der Sneak gesehen und deshalb hatte ich den auch irgendwie positiv in Erinnerung, weil die Trailer immer irgendwie witzig waren und ich dachte, ja, das könnte lustig sein, da bin ich dann noch dran geblieben. Das sind ja so Szenen, zum Beispiel hat er so ein Ansteckmikro und rennt dann in irgendeine Besprechung und geht schon unten ins Gebäude rein und trifft irgendwie, was weiß ich, Bob Chesterfield, ich sag jetzt irgendeinen Namen, ja. Geht dann da rein und kommentiert so für das Abhörmikro, was er unter der Jacke trägt, was er da gerade macht und was er da sieht. So, hallo Bob Chesterfield, Leiter der Sowieso-Abteilung, was machen Sie denn schon hier? Ja, und so, wo du das Gefühl hast, die anderen Leute gucken ja so, hä, wieso redet der so mit mir? Ja, das sind dann so stümperhafte, so Tölpelhaftigkeiten, wo man denkt so, oh Gott, das ist der dümmste Informant aller Zeiten. Ja, das kann er doch nicht machen, das fällt doch allen auf. Und so geht das dann weiter, er kommentiert dann so allen Unfug und wenn der dann irgendwie den nächsten Gang abbiegt, dann kommentiert er wieder für das Mikro, das habe ich nur so gesagt, weil ich wollte, dass er irgendwie das und das antwortet, in Wirklichkeit habe ich das gar nicht. Und so. Spricht er noch so Metainformationen in das Überwachungsband ein und so. Und da sind das so Szenen, wo man das Gefühl hat, der Film will eigentlich so das alles locker und leichtfüßig nehmen und will vielleicht ein bisschen Komödie sein auch. Gleichzeitig spielt er mit dem Thema, was für Belastungen das für jemanden bedeutet, der sich entscheidet, Doppelagent sozusagen, wenn du so willst, ja, also so Informant, der irgendwie eine Fassade aufrechterhalten muss, dass er da mit seinen Kollegen zusammenarbeitet und da total Teil dieser krummen Deals ist und auf der anderen Seite eben FBI-Informant. Das fordert dir ja harte Belastungen ab. Und später im Film, so in der Hälfte oder Dreiviertel des Films, kommt es dann halt zum Zugriff und es gibt einige Dutzend Verhaftungen und dann eben ganze Gerichts- und Anwaltsgeplänkel und so weiter. Und natürlich wehrt sich diese Firma gegen, als sie rauskriegt, dass er das gewesen ist. Und die überziehen ihn mit einer ganzen Haufen Dreck. Und daran geht er dann, ja, ich will das Ende nicht verraten, aber es wird dann halt schlimmer für ihn. Ja, also es wird natürlich nicht einfacher, wenn dann plötzlich die ganzen Anwälte der Firma hinter dir her sind und vielleicht Lügenkampagnen gefahren werden, solche Dinge. Und das geht dann auch an dir und deiner Familie nicht mehr spurlos vorüber. Mhm. Und der Film hat dann noch einen Twist am Ende, den ich jetzt nicht erwähnen werde, der irgendwie ganz nett ist, der es fast noch gerettet hätte für mich. Aber ich konnte bei dem Film einfach nicht festmachen, was er sein will. Will er wirklich ein Porträt einer Figur zeichnen, die sich auf dieses Doppelspiel FBI, man kennt das ja auch so ein bisschen aus so Gangsterfilmen, wenn so Leute, also aus so Mafiafilmen, wenn so Leute vielleicht irgendwie aussteigen wollen und dann mit der Polizei zusammenarbeiten, um den großen Mafia-Boss ans Messer zu liefern. Die haben ja immer die gleichen Probleme, die gehen dann auch wieder in diese Mafia-Meetings und müssen
aber da... Aber die sind ja meistens irgendwie smart.
Ja, und er ist ein Großmaul. Er ist jemand, der oft
gern groß sein würde.
Der gern groß sein würde und der gern auch oft mal einfach eine Geschichte irgendwie was hinzufügt, was nicht stimmt, um es irgendwie smarter aussehen zu lassen. Und dann aber irgendwie das nicht hinkriegt, sich zwei Stunden später noch daran zu erinnern, was für eine Notlüge er benutzt hat. Und dann halt macht immer alles noch schlimmer macht, dadurch, dass er so Notlügen immer am Start hat. Und wie gesagt, das hat so eine humoristische Komponente, es hat so diese ganz dramatische Komponente, wenn das am Ende auf seine Familie zurückfällt und auf ihn auch wirklich dann ernst und schlimm zurückkommt, dann ist der Film plötzlich so ein bisschen ernst und dann macht er wieder so Klamauk und manchmal kam mir Matt Damon in dieser Rolle, hat doch so einen ganz fiesen Oberlippenbart und trägt immer so komische ja, genau, Hemden und so, hat so einen dicken Bauch.
Wann spielt denn dieser Film eigentlich?
Der spielt von 91 bis, oh Gott, 96, 98, sowas
in der Richtung. Ich dachte die ganze Zeit irgendwie, das muss in den 70ern spielen, also so wie der aussieht.
Mhm. Ist auch die ganze Zeit so gelb-beige-farbend gefärbt, der Film. Mhm. Und die ganzen Einblendungen, so Texteinblendungen, die dann so hin und wieder kommen, wenn so Jahreszahlen und Orte und so eingeblendet werden, die sehen immer aus wie aus so alten Tarantino, also Tarantino-Filmen, die irgendwie in den 70ern spielen. So. Es erinnerte mich immer alles von den Einblendungen und auch so ein bisschen von der Anmutung der Bilder, wie das Color Grading war und so an Pulp Fiction, an Jackie Brown, an so.
Mich eher an No Country for Old Men.
Das würde ich jetzt nicht sagen.
Es war so gelb immer.
Country, no, country, no, no Country for Old Men, jetzt kann ich es kaum aussprechen. Habe ich nicht gelb in Erinnerung, aber vielleicht täusche ich mich auch.
Vielleicht habe ich es auch falsch in Erinnerung. Naja, kann ja sein.
Jedenfalls, er war nicht Fisch, nicht Fleisch. Der Film wusste, zumindest ist es bei mir so angekommen, einfach nicht, was er wollte. Und ich war so hin und her gerissen zwischen, ich lasse mich jetzt auf diese ernste Geschichte ein, der Typ ist aber ein Trottel und dann sind da immer so komödienartige Versatzstücke drin, die mich aus dieser ernsten Sache rausreißen wollen und das auch schaffen. Und irgendwie am Ende ist mir alles irgendwie so ein bisschen zu egal gewesen dann. Also, weil dadurch, dass diese Ernsthaftigkeit immer wieder unterbrochen wurde, konnte ich mich mit dem wirklichen Problem, was da drin steckt, nicht hinreichend irgendwie identifizieren bzw. darauf einlassen. Und das hat mich geärgert, weil an sich ist es ja ein spannendes Thema. Das ist ja der Kernkonflikt von ganz vielen Mafia-Filmen.
Ja, klar.
Und hier halt in so einem Corporate-Umfeld, was auch spannend sein kann, weil man zumindest nicht erwarten muss, dass der Nächste hinter der nächsten Ecke mit einer Schlinge um den Hals vom Rücksitz des Autos erwürgt wird, sondern dass das halt anders läuft, gell? Dass dann halt Anwälte in Stellung gebracht werden, die dich mit Dreck bewerfen in der Öffentlichkeit.
Wie es halt in Wirklichkeit auch eher ist.
Ja, natürlich. Also ich meine, klar, wenn es wirklich um Millionen, Milliarden und was weiß ich was, Ölfelder und so geht, dann kriegt da auch mal einer irgendwie zwei Kugeln im Kopf. Aber bei solchen Sachen ist es halt doch eher so, dass man das dann, dass die am Leben bleiben und man löst so Probleme dann halt anders, gell? Und das wird da auch beleuchtet, das wird auch ganz nett gemacht, aber dann da bricht der Film das immer wieder mit so Quatsch und ja, am Ende der Twist, ich weiß nicht. Es kommt auch nicht so richtig raus, ob es dann so ist, wie es angedeutet wird. Wenn es so ist, okay, aber es reißt es nicht raus. Also irgendwie, ich würde dem auch bloß 6 Punkte geben und Potenzial verschenkt, weil Soderbergh eigentlich habe ich den irgendwie für gute Filme in Erinnerung. Auch manchmal so kleine Sachen. Ich glaube, Safecrackers zum Beispiel ist auch von ihm, ist auch lustig und den fand ich auch ganz gut, auch wenn das auch nur so ein kleiner Film eigentlich ist. Und dann George Clooney als Producer mit oder zumindest einer der Producer. Da war so Potenzial mit Matt Damon in der Hauptrolle und ich dachte, da hätte man mehr draus machen müssen.
Naja, muss ich wohl nicht sehen.
Nee, musst du nicht. Und noch dazu, Privatfernsehen, das war halt wieder anstrengend mit der ganzen Werbung.
Schön viel Werbung. Ja. Ja, da habt ihr vor kurzem schon mal abgerantet.
Ja, das war, glaube ich, auch ich, der sich da aufgeregt hat.
Könnte
ja,
nicht sein.
Die heilsbringende Maßnahme ist an der Stelle tatsächlich ein Timeshift-Videorekorder.
Ja, das stimmt.
Und irgendwie eine Möglichkeit, sich in der ersten Werbepause irgendwie 20, 30 Minuten mit was anderem zu befassen. Und sei es irgendwie Essen kochen oder so. Und dann die Aufholjagd zu starten und zu hoffen, dass man es bis zum Ende des Films nicht ganz einholt.
Mhm.
Das Einzige, was hilft.
Ja, ich schaue ja im Moment Deep Space Nine.
Echt, hast du es auf DVD?
Ja, meine Schwägerin hat es komplett auf DVD.
Boah, geil.
Was ich immer haben wollte, aber es war mir immer zu teuer. Und weil es ja immer noch wahnsinnig viel kostet, diese ganzen Star Trek.
Ich habe die komplette Next Generation auf DVD.
Ist auch sündhaft teuer, gell? Immer ja. Noch.
Also ich habe die damals gekauft
kein Erdverfall.
Fast 600 Euro.
Das muss man sich mal geben. Das
ist völlig absurd. Ich habe auch immer den Gedanken gehabt, so, dass.
Nee, das wird nie veralten.
Nee, das verkaufe ich dann wieder, wenn ich es gesehen habe. Aber natürlich machst du es nicht.
Natürlich machst du es nicht. Nee. Aber gut, das habe ich ja vor kurzem schon mal gesagt. Selbst das schaut sich immer noch gut, obwohl die Technik natürlich schrecklich aussieht.
Warte mal, 600 Euro sind 600 Mark?
600 Euro sind 600 Euro.
Achso, nee, 600 Mark. Das wären auch 300 Euro.
Das ist auch Wahnsinn, ja.
Ich weiß es jetzt nicht mehr genau, aber es war
fürchterlich. Einfach richtig gut erzählt, aber das habe ich ja schon mal erzählt. Und DS9 ist auch, also das ist wirklich toll. Also es schaut sich wirklich toll runter.
Also DS9 würde ich gerne auch nochmal in der kompletten Reihenfolge und komplett in Englisch sehen.
Ja, habe ich noch nie so in der Reihenfolge gesehen. Also ich habe immer wieder so bruchstückhaft, aber jetzt mal wirklich die ganze, und es ist ja gerade jetzt ab der zweiten Staffel eine fortlaufende Geschichte, viel mehr als es eben bei Enterprise so war, war ja bei Enterprise kaum.
Ja, war nur so ganz wenige überspannende Handlungsbögen, wie wann,
der Sohn
wann von Crusher weggeht und wann Crusher genau. Wiederkommt und so, aber Nicht so richtig, ja.
Nee, aber hier ist ja richtig, also mit was letzte Folge geschah und so. Also uns richtig gut erzählt. Also ich bin einfach immer wieder begeistert. Ja. Aber mal sehen, vielleicht kann ich das ja noch an dich durchreichen.
Das wäre sehr nett, da kannst du ja mal fragen, ob das geht.
Ja.
Ja, ich habe jetzt angefangen, South Park wieder zu gucken.
Oh Gott.
Ich stecke irgendwo in Season 3 nach meiner, ich gucke alles der Reihenfolge nach. Links. Und habe den einen Abend einfach mal so 6 Folgen am Stück geguckt. Ich könnte mich so weglachen. Ich finde South Park so großartig.
Das hat mich nie gefangen.
Das ist einfach so eine schöne Serie. Und die zwei, Trey Parker und Matt Stone, die sind einfach so, so durch, die Jungs. Das ist so herrlich. Ja. Und da habe ich bei der Gelegenheit meine Lieblings-South Park-Folge. Vielleicht werde ich noch viel mehr entdecken. Also ich habe auch immer mal wieder von den späteren Seasons welche gesehen im Fernsehen. Aber wenn ich der Reihenfolge nach gucke und keine auslasse, dann bin ich jetzt in Season 3 und da habe ich natürlich auch schon wahnsinnig viel Zeug doppelt gesehen. Aber da meine zwei Lieblingsfolgen sind gleich aus der ersten Season, die mit der Jagd, die finde ich großartig, wo die den Kindern erklären, dass man wegen den bösen Demokraten nur noch Tiere erschießen darf, die eine direkte Bedrohung darstellen. Und dass sie deshalb immer, wenn sie auf niedliche Hasen oder kleine unschuldige Rehe schießen, immer vorher rufen müssen, es kommt direkt auf uns zu und dann können sie es abknallen. Und die zweite Folge ist die mit den Unterhosenwichteln. Die ist jetzt, glaube ich, Anfang dritte Staffel.
Mhm.
Die hat einfach das kapitalistische Verständnis bei den Kindern fördern, wenn sie ihnen erklären, wie so eine New Economy Firma funktioniert. Also die Unterhosenwichtel wissen nicht, dass sie eine New Economy Firma sind. So ein Internet-Hipster-Unternehmen. Die erklären ihnen nur ihren Businessplan und der lautet: Phase 1, Unterhosen klauen. Phase 2, Phase 3, Profit. Und die Kinder stehen dann halt da und so, was? Ich hab's nicht verstanden, erklär nochmal. Und dann die Unterhosenwichtel wieder, Phase 1, Unterhosen klauen. Phase 2, Phase 3, Profite. Es ist einfach, da muss man nichts ergänzend zu sagen. Es ist einfach toll, vor allen Dingen, wenn sie dann noch so einen Flowchart an der Wand haben, wo dann bei Phase 2 einfach nur ein Fragezeichen ist und es scheint niemanden in diesem ganzen Unternehmen zu stören. Die klauen einfach Unterhosen wie die Bekloppten. Und ja, also die Instagrams dieser Welt wissen, wovon ich spreche. es ist einfach schön. Und so Sachen passieren in South Park-Folgen immer wieder und dafür liebe ich diese Serie.
Ja, nee, mich hat es irgendwie nie so gepackt.
Ja, ich weiß, es sind ganz viele Leute, die irgendwie Futurama und Simpsons und so toll finden, gucken, ja, die sagen dann, dass South Park sie irgendwie nicht packt. Also
ich glaube, es liegt zum Teil auch einfach, das mag banal sein, aber es liegt zum Teil einfach an der Optik und an dem Ton. Also mir ist es einfach eine Idee zu sehr abstrahiert. Ja. So sehr grell und wild und laut und schreiend und dann diese Figuren, die sich praktisch nicht bewegen.
Ja, finde ich super. Es kokettiert ja damit auch immer. Also es sind total, manchmal so Gags drin, wo dann einer zum anderen sagt, du bist aber schlecht gezeichnet. Das kommt dann schon mal vor.
Ja, klar, natürlich wissen die das auch. Das ist schon logisch. Ja. Aber es ist mir, ich weiß nicht.
Ich finde aber trotzdem, dass die sehr, sehr viel Ausdruck in die Figuren kriegen. Trotz, dass die eigentlich nur Kreise und Ecken sind. Mhm. Also, ich meine, das sind ja wirklich, also die zu zeichnen ist ja echt nicht schwer. Wenn du so Cartman siehst, da ist er eigentlich nur so 4 Kreise und Augen. Und so ein dreieckiger Mund. Und die Münder sind auch immer so, entweder ist er so weit aufgerissen oder er ist nur so ein Strich. Und dann hat er noch so 2 Zwischenzustände oder so. Mehr ist ja nicht. Ah, egal. Also ich liebe South Park, ich finde das super. Aber ich weiß, dass es ganz viele Leute gibt, die einfach irgendwie da nicht ran können. Ich versuche dann auch immer irgendwie so Beispiele zu finden und zu erklären, was daran so toll ist, aber die meisten kriegt man nicht überzeugt. Aber gut. Es gibt eine hervorragende Folge, die ist vielleicht auch noch sehr erwähnenswert, in der sie Herr der Ringe nachspielen. Und das ist wirklich auch toll, weil da kriegen sie das härteste Porno-Video aller Zeiten in die Hand, die Kids. Mhm. Die Eltern haben sich das aus der Videothek ausgeliehen und haben sich zwei Filme aus der Videothek ausgeliehen und sagen dann zu den Kindern, sie sollen das eine Video und denken, dass das halt nicht der Porno ist, sollen sie zurückbringen zur Videothek und in den Rückgabeschacht werfen. Und der Rückgabeschacht ist halt der Schicksalsberg. Und die Kids haben halt Herr der Ringe gelesen und beschließen, dass sie das jetzt nachspielen und dass eben dieses Video der Ring ist und dass der Schicksalsberg die Videothek ist und dann müssen sie hin. Ohne das Video anzugucken, die wissen überhaupt nicht, was sie da haben. Und dann stellen die Eltern fest, dass sie es verwechselt haben und dass sie versehentlich den Kindern den Porno gegeben haben. Und wenn die den angucken, dann sind sie für immer verdorben und werden total die psychisch verstört werden und so. Und deshalb müssen sie das aufhalten. Und dann sind jetzt die Eltern hinter den Kids her und jagen die Kinder sozusagen und versuchen die irgendwo abzufangen, um denen das Video wieder wegzunehmen. Und gleichzeitig kriegt irgendeine jugendliche Bande von so halbstarken BMX-Fahrern, die irgendwie ein paar Jahre älter sind als sie, kriegt mit, dass die diesen Porno haben. Ich weiß nicht mehr genau wie. Und das kommt dann dazu, dass quasi die etwas älteren Halbstarken, also die unsere Protagonisten bei South Park sind ja so um die 6, 8 Jahre alt, die können mit dem Porno vielleicht noch nicht so viel anfangen, weil da sind noch nicht ganz so weit, dass sie da mit was davon hätten. Aber diese BMX-Radler-Kinder, die sind schon pubertierend genug, um wirklich zu wissen, was sie da in die Hände kriegen könnten, wenn sie denen das wegnehmen. Und dann gibt es halt so verschiedene Gruppierungen, eben die denen das abjagen wollen, wie den Ring eben in Herr der Ringe auch. Und dann hast du diese Geschichte quasi so auf zwei Ebenen. Einmal spielen die Jungs Herr der Ringe und auf der anderen Seite läuft die ganze Folge wie Herr der Ringe. Und es ist dann schön, wie diese ganzen Parallelen immer wieder zustande kommen. Ich glaube, irgendwie haben sie dann auch noch irgendwie so eine Gandalf-Figur. Die Details weiß ich jetzt nicht mehr. Aber am Ende die beste Szene, wenn sie dann vor der Videothek abgefangen werden von den Eltern und haben das Ding irgendwie eingeworfen oder nicht eingeworfen. Und die Eltern glauben, dass die Kids den Porno gesehen hätten. Und die Kids haben den aber überhaupt nicht angeschaut. Und dann erklären die Eltern den Kindern, was sie da gesehen haben und wie das einzuordnen ist und warum das alles, was da passiert und wird dann sehr, sehr peinlich. Und die Kinder kriegen immer größere Augen, wenn sie so ihre Eltern erzählen ihnen da irgendwelche Schauergeschichten von Sachen, von denen sie gar nichts wissen, weil sie es gar nicht angeschaut haben. Und sehr hoher Fremdschirmfaktor und ja.
Gottes Willen.
Sehr unterhaltsam. Auch eine sehr schöne South Park-Folge.
Ich habe heute übrigens noch einen Film zur Hälfte gesehen, den ich früher schon mal geschaut hatte und ich habe ihn sofort erkannt. Also ich habe ihn gesehen so in den 90ern.
Ach, das ist ja schon ewig her.
Ja, ist wirklich ewig her. Und wir haben reingeschaltet und sofort wie aus einem Mund My Girl.
Was? My Girl? My Girl ist für mich nur ein Song von den Temptations, aber der ist noch älter.
Nee, das ist ein Film mit Macaulay Culkin. Das ist der damals Kevin allein zu Hause gespielt hat.
Ja, ich erinnere mich.
Und das ist ein Film, der handelt eben von einer Freundschaft zwischen ihm als kleiner Junge und einem gleichaltrigen.
Ist der nicht ganz so doll traurig am Ende irgendwie?
Der ist ganz schrecklich traurig. Und wir wussten auch sofort, oh Gott, das ist dieser Film, der so schön ist und der so wahnsinnig traurig ist am Ende. Und ich habe gesagt, okay, diesmal werde ich mal nicht weinen, weil der ist ja bestimmt nicht gut gealtert und so.
Schaffst du nicht.
Und das stimmt, der ist tatsächlich, in Teilen ist er nicht so wahnsinnig gut gealtert, aber die haben erstens mal was ganz Geschicktes gemacht. Sie lassen ihn in den 60ern spielen, wodurch er eben viel besser altert. Ja, also du kannst dann über ganz vieles hinwegsehen. Klar ist es immer noch spätes 80er-Jahre-Kino oder naja, es ist 90er-Jahre, aber so vom Stil her. Das ist nicht mehr so ganz modern, aber es ist toll erzählt und du schaffst es nicht zu weinen. Also es ist unmöglich. Der ist so wahnsinnig rührend. Und
1991, ja. Da war die Hälfte unserer Hörer noch nicht geboren.
Genau, es ist wirklich so ein schöner Film, aber auch so wahnsinnig traurig, ja.
Dan Aykroyd und Jamie Lee Curtis, die Älteren werden sich erinnern.
Ja, stimmt.
Ja, ich habe den damals auch gesehen und ich habe den, also wie ich jetzt eben auch aus der Pistole geschossen habe, ich habe den auch als sehr, sehr, sehr traurig in Erinnerung, aber an Details erinnere ich mich nicht mehr. Ich weiß, dass, wenn ich diesen Titel höre und Macaulay Culkin, dann weiß ich, dass das traurig war, aber die Details. Worum geht's in drei Sätzen?
Ich darf natürlich nicht sagen, warum es traurig ist, aber in drei Sätzen, sie ist verliebt in ihren Lehrer und ihr bester Freund ist eben Macaulay Culkin und er ist verliebt in sie und sie lässt ihn so ein bisschen links liegen, aber sie ist schon mit ihm befreundet, aber sie geht eben auf seine Avancen nicht so ein, die auch sehr zart nur sind. Und ja, es dann geschehen fürchterlich tragische Dinge. Und ja, ein Film über Freundschaft und über, ja, mehr kann man dazu nicht sagen, sonst verrät man zu viel, aber es ist ganz schlimm.
Okay. Und
ganz arg sehenswert.
Ganz arg sehenswert, okay.
Du hast vorhin erwähnt, dass du die Apple Keynote runtergeladen hast. Willst du dazu noch kurz was sagen? Gibt es irgendwas Neues, Tolles, was man haben muss?
Es gibt das iPhone 5. Ob du das jetzt haben musst, weiß ich nicht. Was du vielleicht haben musst, du, also das ist ein iPhone 5 in kurzen Worten, wenn wir jetzt hier noch einen Apple-Podcast draus machen wollen. Es ist leichter, es ist dünner, es ist höher, länger, bei gleicher Breite.
Moment, es ist höher, länger. Ah, dann verstehe ich auch, da habe ich vor kurzem irgend so ein Witzbild gesehen von einem iPhone 8, glaube ich, oder 10, ich weiß es nicht.
Das war dann irgendwie so ein Stock, so ein Baseballschläger oder was?
Nee, was so ganz lang ist, also genauso dünn wie, oder genauso breit, wie es jetzt ist, aber irgendwie so ein Meter hoch, einen Meter lang.
Sehr schön. Ja, sie haben es eigentlich von der Form her, von der äußeren Gehäuseform kaum verändert. Also es ist ein beziehungsweise von den Abmaßen her kaum verändert. Es ist ein bisschen dünner geworden, es ist genauso breit. Es ist, glaube ich, ein winziges bisschen höher, aber sie haben den toten Teil quasi auf der Vorderseite. Da war ja unterm Display eben ein relativ dicker Rand, wo der Home-Button drin ist, und das war oberhalb des Displays, wo die Sprechmuschel und die Kamera ist, war auch noch relativ viel Platz bis zum Rand.
Dann gibt es jetzt den Home-Button nicht mehr, oder was?
Doch, den gibt es noch, aber oben speziell haben sie es viel näher an den Rand rangeführt, das Display. Mhm. Und unten wahrscheinlich auch noch ein bisschen was gespart. Also insgesamt ist es jetzt eine Icon-Reihe höher und hat eben 16:9 Format, wenn du es auf die Seite legst, oder eben 9:16, wenn du es hochhältst. Und demzufolge ist es jetzt 4 Zoll Display-Diagonale. Aluminium-Rückseite statt Glas. Und ja, ist schon schick. Aber
es sieht ziemlich ähnlich aus wie das Vierer, oder?
Sieht sehr ähnlich immer noch dem Vierer aus, außer halt von hinten durch diese Glasrückseite und jetzt eben eine Metallrückseite, ist es von hinten schon deutlich zu unterscheiden. Und der Rand außenrum ist nicht mehr so silberglänzend, sondern jetzt eher so matt, fast schwarz. Ja, schneller, höher, weiter, wie immer. Ansonsten keine richtigen Killer-Features, also kein neues Super-Feature, so wie jetzt irgendwie, was ist.
Wir können uns jetzt auch riechen beim Unterhalten und so.
Ja, oder wir haben, also das letzte beim 4S war es halt so Siri, sag ich mal, ja, und beim Vierer war es halt irgendwie eine wahnsinnig viel bessere Kamera und ein komplett neues Gehäuse und so.
Ja, und dieser Touchscreen. Das Retina-Display.
Ach ja, richtig, ja, das Retina-Display natürlich, das hat es jetzt natürlich auch immer noch bei gleicher Ortsauflösung.
Ja.
326 PPI. Aber so ein Monster-Feature haben sie jetzt nicht drin, sie haben halt alles überarbeitet. Es hat jetzt schnelleres WLAN, es hat LTE, also schnellere Funkstandards, nicht nur LTE, sondern auch irgendwie Dual-Channel, HSDPA und so. Also sie haben irgendwie an allem, der Prozessor ist schneller, Grafik ist schneller, Display ist größer und weiter und schöner und mehr Farbsättigung und heller und was weiß ich nicht alles. Das Ding ist leichter, und hat ein neues Bluetooth drin und alles ist irgendwie schneller, weiter, höher. Aber eben kein so ein einzelnes, rausstehendes Super-Feature. Insofern für alle Leute, die ein 4S haben, noch nicht zwingend der Moment loszurennen und das unbedingt kaufen zu müssen. Für alle Leute, die schon immer jetzt ein iPhone kaufen wollten oder die vielleicht noch irgendwie ein 3G oder ein 3GS haben oder so und sowieso mal langsam genervt sind und updaten wollen, eine schöne, saubere Überarbeitung mit allem neu, allem frisch, und schadet nichts, das Ding zu holen. Aber was für dich interessant ist, bist du so ein iPod-Junkie.
Ja,
und
total.
Du hattest doch einen Grund, warum du gesagt hast, die neuen Nanos gehen für dich nicht.
Ja, weil sie kein Video können.
Richtig, Video ist back.
Beim Nano?
Beim Nano. Der neue Nano hat jetzt ein schönes Widescreen-Display. Also er ist wieder hochkant, so wie deiner auch.
Ja.
Aber wenn du ihn auf die Seite legst, ist das Display jetzt 16:9 und größer. Touchscreen. Demzufolge hat er kein Clickwheel mehr. Deshalb ist er auch nicht viel größer geworden, hat einfach nur ein größeres Display gekriegt.
Geil.
Video ist zurück. Mhm. Sieht im Grunde aus wie ein, zu paar Mal zu heiß gewaschener iPod Touch. Er ist halt wahnsinnig dünn und er hat Bluetooth. Das heißt, du kannst dir jetzt Bluetooth-Kopfhörer, weil ich ja ein großer Fan von bin, ich laufe ja nur noch mit meinen Bluetooth-Kopfhörern rum. Mhm. Das ist so ein Grund, warum ich keinen iPod mehr verwenden könnte oder wollte, weil ich diese Kabel satt habe. Und wenn man einmal Bluetooth-Kopfhörer sich selbst verseucht hat, kann man nicht mehr zurück.
Das stimmt, also diese Kabel nerven auch wahnsinnig. Also nicht, weil mich jetzt Kabel nerven, sondern weil halt dauernd irgendein Wackelscheiß-Kontakt drin ist. Da bricht halt immer irgendwas, wenn du die so belastest, wie ich das tue.
Ja, Kopfhörer ist noch so ein Thema. Apple hat neue Kopfhörer vorgestellt, nach Jahren, die sie jetzt diese Standard-Kopfhörer, diese weißen, halt hatten. Die irgendwie, ja, sie funktionieren, aber sie gehen auch schnell kaputt. Wenn sie funktionieren, finde ich sie gar nicht so schlecht, wie ganz viele Leute immer sagen. Also ich finde, sie passen ganz gut in meine Ohren. Auch ein paar, ich habe schon viel, viel schlimmere so normale Kopfhörer gehabt, die mir immer aus den Ohren fallen. Die Apple-Kopfhörer sind für mich ganz okay, ist aber Ohren sind...
Aber sie gehen halt auch kaputt und sie sind viel zu teuer. Also
richtig. Und jetzt haben sie halt irgendwie alles neu, alles toll und mit digitalen 3D-Ohrscans haben sie irgendwie wahnsinnig viel Wissenschaft betrieben, wie so ein Ding aussehen muss, bla bla bla. Kann man jetzt glauben oder auch nicht. Man kann auch einfach gehen und ein paar Sennheiser kaufen, muss man aber nicht. Die sehen ganz schick aus, die sind irgendwie so, die heißen jetzt EarPods. Und drehen sich so komisch in dein Ohr rein und machen dann, es sind keine richtigen In-Ears, also sie schließen nicht ab mit den Ohren, also sie dichten nicht ab wie so richtige In-Ear-Kopfhörer, die deinen Gehörkanal eigentlich wirklich zustöpseln und dich erstmal fast taub machen, bevor die dann halt Musik spielen. Ja? Also dass du deine
Außen... Was schlecht ist, wenn du es irgendwie im Verkehr hörst, draußen?
Richtig. Ich liebe das. Also ich bin großer Fan von der Welt. Von abgekapselt sein, weil ich fahre sehr viel öffentlichen Personennahverkehr und immer wenn ich jetzt in letzter Zeit mal die Kopfhörer abnehme, um irgendwas zu lesen auf dem Kindle oder so, dann muss man die Gespräche von seinen Mitfahrenden ertragen. Und ich bin dann doch immer relativ schnell wieder dabei zu denken, ach, setz die Kopfhörer einfach auf, mach keine Musik an, dann hörst du wenigstens nichts. Also, ich weiß nicht, ÖPNV fahren macht misanthropisch. Ja, jedenfalls, das machen sie nicht, aber sie stecken trotzdem irgendwie so in deinem Hörkanal drin, aber da ist keine Gummidichtung außenrum, die das irgendwie zumacht, aber sie wollen den Schall mehr dahin bringen, wo er gebraucht wird und haben dann noch so eine komische, lustige Ventilationskammer für mehr Bass und bla bla, kosten ein 30er und sollen toll sein, keine Ahnung. Wenn du einen neuen Nano kaufst, sind sie dabei, dann kannst du mir mal sagen, ob die was taugen. Aber okay. Wie gesagt, Video ist back, insofern für dich jetzt wieder ein Nano, den du kaufen kannst.
Ja, ich habe gerade mal geschaut, das Pink ist nicht sehr schön. Da ist das von meinem Nano schöner.
Das ist tragisch.
Ja, gehört auch dazu, oder?
Was war der Grund, warum du keinen Touch wolltest?
Zu groß. Der ist einfach zu groß. Der ist einfach zu groß.
Ah, okay.
Also ich habe den Nano halt immer dabei und immer, der passt halt immer noch irgendwie in die Hosentasche. Gell? Und beim Nano ist die Hosentasche halt voll, gell? Beim Touch ist die Hosentasche halt voll.
Ja, wahrscheinlich. Dafür ist jetzt beim Touch eine wirklich brauchbare Kamera reingekommen. Also irgendwie eine so aus der ähnlichen Generation wie die aus dem iPhone 4. Bisschen weniger Megapixel, aber so die gleiche Technologie. Mhm. Was man so hört, ist das eine sehr brauchbare Point-and-Shoot-Kamera, sodass man sich dann tatsächlich den Fotoapparat sparen kann. Mhm. Was ja alle iPhone-Junkies seit iPhone 4 oder 4S im Grunde schon wissen, dass sie eine gute Kamera dabei haben. Das gilt dann jetzt auch für die iPod Touch Leute. Das war bisher nicht so. Bisher war die Fotokamera im iPod Touch für Video so eben zu gebrauchen, für Foto eher nix. Und das ist ja auch kein schlechtes Argument.
Das stimmt.
Aber gut, du solltest dir eh ein iPhone kaufen, wenn es nach mir geht.
Ja, aber Geld und so und Vertrag und naja, im Moment brauche ich es noch nicht. Ja, aber klar, irgendwann ein Smartphone wäre schon schön, hast schon recht.
Ja, also diese 9 Gigabyte habe ich runtergeladen und mir angeguckt. wo mir dann erklärt wird, dass...
9 Gigabyte. Oh Gott.
Ja, es gab sie auch in weniger HD. Dann war es, glaube ich, auch weniger Gigabyte. Aber ja, da kann man die schnelle Internetleitung mal Parade fahren lassen. Also die hat das in einer Viertelstunde klein geknetet. Da war ich dann doch beeindruckt, muss ich sagen. Nicht nur von der Internetleitung, sondern auch von dem Apple-Server auf der anderen Seite, der das so schnell hergegeben hat.
Ja, aber wahrscheinlich war es der nicht der Einzige.
Ja eben, das war direkt am nächsten Morgen. Also die kam irgendwie 1 Uhr nachts oder so, haben sie den Download online geschaltet. Also 1 Uhr nachts unserer Zeit. Das war dann irgendwie in Amerika, was ist, früher Nachmittag oder so. Und da war ich mit Sicherheit nicht der Einzige, der das runtergeladen hat. Aber das kam hier mit 11,5 Megabyte die Sekunde, kam das hier reingeknallt.
Schlecht.
Da habe ich auch gedacht, so geil, cool. Also ich habe das noch so zwischen Duschen und Frühstück. Das hat fast länger gedauert, das am Ende auf mein iPhone zu synchronisieren, damit ich das dann im Zug gucken kann. Ja.
Schön. Ich glaube, sonst haben wir keine Themen, oder?
Ich glaube nicht. Und ich glaube, diese Sendung ist jetzt auch schon
wieder lang.
nicht ganz 250 Minuten lang geworden, aber doch lang genug,
dafür, um sie 250 zu nennen.
Um sie 250 zu nennen. Genau. Nächste Woche haben wir dann hoffentlich wieder einen Film gesehen. Also ich glaube, diese Woche gehe ich in die Sneak.
Ja.
Letzte Woche ging das nicht, weil ich, das hatten wir ja am Anfang der Sendung, ich hatte einen Termin von der Firma aus am Donnerstag relativ früh morgens, beziehungsweise der Termin war nicht so früh, ich musste nur recht früh raus, um da rechtzeitig hinzufahren mit dem Zug auch. Da hätte ich das nicht bringen können. Ja. Aber diesen Donnerstag habe ich noch keinen Termin. Wenn mich jetzt nicht spontan einer überfällt, dann gehe ich Mittwoch in die Sneak.
Sehr gut.
Ja.
Okay.
Und bis dahin könnt ihr Kommentare schreiben auf sneakpod.de. Ihr könnt da den Flatter-Button drücken oder uns auf Facebook liken, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ihr könnt uns im iTunes-Store...
Wollten wir nicht noch einen Fragenaufruf starten?
Du wolltest einen Fragenaufruf starten? Wir wollten die Vrindheit schamlos
kopieren. Schamlos kopieren, ja. Aber jetzt haben wir doch irgendwas, worüber wir reden können. Wir haben nämlich am Anfang der Sendung überlegt, so, was haben wir überhaupt zu reden? Wir sollten es auch so machen, wie die Vrindheit, uns Fragen schicken zu lassen und die dann zu beantworten. Ihr könnt uns gerne Fragen schicken, egal welche, völlig egal.
Ja, und wenn es zu viele werden, dann müssen Christoph und ich das Konzept auskoppeln und da einen extra Podcast draus machen. Den
genau.
Wir dann Aschaffenburg Frankfurt nennen oder so.
Genau, und wir werden das aber nur bearbeiten können, nehme ich an, wenn wir beide aufnehmen.
Meinst du, die anderen sind dagegen? Wir klauen ja immer so ein bisschen hier diesen Podcast, wenn man uns lässt. Das ist eigentlich ganz lustig. Ist auch schön, dass wir das jetzt on-air diskutieren und dann hinterher off-air hintenrum einen reingewirkt kriegen, was wir da wieder gemacht haben.
Das macht ja nichts.
Nein, das macht nichts. Okay, also wenn ihr mehr von unserem Gelaber hören wollt und uns Fragen schicken wollt, dann macht das. Wir sehen dann am Feedback,
ob das
gewollt ist oder nicht. info@sneakpod.de, wenn ihr das per E-Mail machen wollt. Ansonsten könnt ihr das auch gerne in die Kommentare schreiben, aber E-Mail fände ich praktischer.
Mhm.
Da kann man es besser
aufnehmen. Das ist ja spannender, weil sonst wissen ja alle, was kommt.
Richtig, das ist einer der Punkte. Und es lässt sich auch besser so, weißt du, man kann das in so einen Ordner sortieren und kann das aufheben für, wenn es dann gebraucht wird.
Genau.
Ja. Gut.
Okay, dann sehen wir betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen.
Richtig. Und ich habe jetzt so viel koffeinhaltigen Eistee und Clubmate getrunken, dass ich nicht schlafen kann, kann ich die Sendung noch schneiden.
Sehr gut.
Ja. Bis dann.
Okay.
Mach's gut.
Bis bald.
Tschüss, liebe Hörer.
Schreibt sich 250 mit 2 oder mit 3 F?
3 oder 5. 1, 3 oder 5. Keine geraden Zahlen. Was hast du denn Schönes? Also, erzähl mir die Droge der Wahl in der Sendung.
Ja, mach ich. Ich moderiere an.
Na dann.
Du machst die Zusammenfassung.
Was fasse ich denn zusammen?
Die letzten 249 Folgen. In einem Satz.